Wie oft haben andere Menschen eigentlich Sex? Wie oft wechseln sie die Stellung? Sehen meine Genitalien normal aus? Dinge, die die meisten wissen wollen, sich aber nicht trauen, nachzufragen. Bei meinem Podcast Hinter den Laken übernehme das ab jetzt ich für euch. Ich befrage echte Menschen ganz ungeniert und explizit und nehme euch in das Sexleben der anderen mit. Und dabei bemerken wir, dass wir trotz aller Unterschiede alle ziemlich gleich und auch völlig okay sind, wie wir sind. Eine neue Folge von Hinter den Laken gibt es jeden zweiten Sonntag. Kommt vorbei.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Boah, heute unter ganz seltsamen Bedingungen.
Erschwerten Bedingungen.
Ja, aber wirklich. Fast nostalgisch, will ich sagen. Es hat fast nostalgischen Wert hier.
Wobei wir eine Zwischensituation hatten.
Ja, stimmt.
In der es schon mal so war. Und zwar aus dem gleichen Grund wie jetzt, nur war ich diejenige,
ja,
die
stimmt.
Mit Corona zu Hause
ich
saß.
Ich erinnere mich.
Ja.
Also, genau, ich hatte ja auch einen kleinen Gruß aus dem Krankenlager hochgeladen und wie sich rausgestellt hat, ist es keine Sommergrippe, es ist Corona. Das ist sowas von 2022. Wer fängt denn jetzt damit an?
Ja, aber
an?
Hallo. Ich würde sogar sagen 2021,
ja,
aber naja.
Ich habe es 4 Jahre ohne geschafft und jetzt dachte sich mein Körper irgendwie, dass wir das doch diese Erfahrung auch noch mitnehmen müssen, weshalb Pia und ich gerade getrennt voneinander aufnehmen und die Fernschalte mal wieder angeschmissen haben seit sehr langer Zeit. Also heute alles ein bisschen anders. Die Stimmung könnte besser sein, aber ich hoffe jetzt darauf, dass mich diese Aufnahme und eure Geschichten ein bisschen auf andere Gedanken bringen.
Und vielleicht ein kleines bisschen aus deinem Hüttenkoller rausholen.
Ja, vielleicht. Ich sitze jetzt nämlich auch wirklich schon eine Weile.
Ganz fest die Daumen. Ja, total. Wir hätten auch eigentlich, das kann man ja auch nochmal erzählen,
ja.
Wir stecken eigentlich, oder wir stecken uneigentlich.
Nee, wir stecken eigentlich komplett da drin.
Vorbereitungen.
Ja.
Genau. Wir hatten diese Woche geblockt, um gemeinsam den Fall für die Tour zu recherchieren und überhaupt erstmal herauszufinden, was wir machen.
Mhm.
Ergebnis, wir haben ihn gefunden
und
haben jetzt unabhängig voneinander an verschiedenen Orten recherchiert und geskriptet und so weiter.
Genau.
Und deshalb liegt schon eine merkwürdige Woche irgendwie hinter uns.
Ja.
Die jetzt quasi ihren Höhepunkt findet in dieser Fernschalteraufnahme.
Ja, also die Tourvorbereitung hatte ich mir anders vorgestellt, sage ich, wie es ist.
Ja, ich auch. Ja, ich auch. Aber ich glaube, es kommt trotzdem zu einem super Ergebnis hinten raus.
Das
also ich
glaub, in jedem Fall.
Gut.
Da habe ich keinen Zweifel dran. Aber die Woche, das sage ich jetzt, die kann einfach weg, ne? Sage ich, wie
ja,
es
ja.
ist.
Ja,
aber naja.
Wir greifen nochmal die Frage auf, ist das Kunst oder kann das weg? Kann weg.
Ja, die Woche kann auf jeden Fall weg. Kein Zweifel. So, jetzt ist die Frage, wer fängt denn an? Hör mal, soll ich einfach mal anfangen?
Du, ich weiß das nicht. Ich würde dir auch einfach jetzt den Vortritt lassen.
Okay.
Lenk dich mal ab, Mäuselein.
mach ich. Okay. Wir liegen los mit der Geschichte von einem Hörerherzchen, das gerne anonym bleiben möchte. Ach so, und an der Stelle auch noch kurz, bevor wir einsteigen, der Hinweis, dass die nächste Geschichte das Thema Suizid entfernt berührt. Ihr könnt die Geschichte skippen. Ich habe euch einen Zeitstempel in der Folgenbeschreibung hinterlegt. So, jetzt steigen wir aber rein. Hallo ihr Lieben. Ich verfolge euren Podcast auf Spotify und wollte zunächst einfach mal Danke sagen. Ich genieße es, euch zuzuhören und freue mich auf jede neue Folge. Ich habe wieder mal euer Zuhörerfolgenformat gehört und bei der Gelegenheit ist mir ein Erlebnis eingefallen, das sich erst vor kurzem genauso zugetragen hat und das ich mir nicht wirklich erklären kann. Ich bin eigentlich ein recht realistischer Mensch und genieße Geschichten des Übernatürlichen gewöhnlich mit einem gewissen Abstand und einer Prise Skepsis. Dennoch weiß ich nach diesem Erlebnis nicht mehr, ob ich diese Skepsis noch wahren kann. Zudem bin ich kein sehr gläubiger Mensch, ohne damit jemandem zu nahe treten zu wollen. Ich hätte sehr gerne einen gewissen Glauben, da ich schon einige Familienmitglieder verloren habe und ich mir wünschen würde, glauben zu können, dass es ein Wiedersehen gibt, also ein Leben danach. Das fällt mir aber leider schwer, da es für mich bis zum Zeitpunkt des Ereignisses, von dem ich gleich erzählen werde, keine Beweise für die Existenz dessen gab und ich ein Mensch bin, der, um zu glauben, eine gewisse Bestätigung benötigt. Und auch wenn das das sogenannte Geheimnis des Glaubens sein soll, also es nicht sicher zu wissen, sondern eben zu glauben, so gelingt mir das einfach nicht wirklich. Ich bin da ganz anders als mein Vater, der ein sehr gläubiger Mensch war. Ich sage wahr, weil er vor 5 Jahren ganz plötzlich bei einem Unfall ums Leben kam. Er war mit dem Fahrrad unterwegs und ist 500 Meter vor unserem gemeinsamen Zuhause, das übrigens bald 250 Jahre alt ist, an einer Klippe abgestürzt und gestorben. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater und ich denke auch heute noch jeden Tag an ihn. Mit uns in diesem Haus wohnte meine Oma und mein älterer Bruder, der seit jungen Jahren mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte, die ich hier nicht weiter erläutern möchte, um den Respekt zu wahren. Inzwischen wohne ich in einer anderen Stadt, um zu studieren, weit weg von dem Haus, in dem mein Papa lebte. Ihr müsst wissen, dass sich meine Eltern schon vor Jahren getrennt haben, aber das ist in Ordnung, die Trennung verlief harmonisch und meine Eltern haben sich immer gut verstanden. Im Frühjahr dieses Jahres wollte ich mich dann wieder einmal auf den Weg machen, um meine Mama dort zu besuchen, wo sie inzwischen mit meinen jüngeren Geschwistern lebt. Wir wollten am Valentinstag gemeinsam frühstücken gehen, also reiste ich bereits am Abend zuvor in der von meinem Studienort 8 Stunden entfernt liegenden Stadt an. In dieser Nacht hatte ich einen äußerst merkwürdigen Traum, der mir etwas Angst machte und den ich am nächsten Morgen aufgeregt meiner Mama und meinen Geschwistern erzählte. In meinem Traum befand ich mich im Erdgeschoss des Hauses, in dem mein Papa und mein älterer Bruder wohnten. Ich schaute aus dem Fenster und freute mich, denn ich sah meinen Papa von hinten. In diesem Moment bemerkte ich, dass das ein Traum sein musste, und ich wollte die Gelegenheit nutzen, um meinen Papa noch einmal von vorne sehen zu können, hatte ich doch davor nie von ihm geträumt, seit er nicht mehr am Leben ist. Papa redete angeregt mit meinem Bruder. Es sah fast aus wie ein kleiner Streit. Dennoch wollte ich sie unterbrechen. Wie wild klopfte ich an das Fenster, das uns voneinander trennte, versuchte es aufzumachen, doch es klemmte. Endlich schaffte ich es, es aufzureißen und schrie aus voller Kehle: »Papa, Papa, ich vermiss dich!« Mein Papa drehte sich um und auch mein Bruder schaute mich verdutzt an, so als hätten sie mich auf keinen Fall hier erwartet. Ich war einfach von Glück erfüllt, meinem geliebten Vater ins Gesicht schauen zu können, da ich befürchtete, mit der Zeit den Klang seiner Stimme oder die tiefblauen Augen aus meinem Gedächtnis verblassen zu sehen. Ich schaute also in diesem Moment aus dem Fenster, erfüllt von Glück und voller Erwartung, was als nächstes geschehen könnte, hatte er mich doch endlich bemerkt. Doch es kam nicht so, wie mein Vater im wahren Leben reagiert hätte. Mein Bruder blieb an Ort und Stelle stehen und schaute mich nur an, während mein Papa auf mich zustürmte, fast schon verärgert, mir tief in die Augen blickte und bestimmt sagte: »Wir gehen jetzt und du bleibst hier.« Mit diesen Worten schloss er das Fenster und ich konnte es nicht wieder öffnen. Verzweifelt sah ich den beiden nach, wie sie die Einfahrt zu unserem alten Familienhaus verließen und aus meinem Blickfeld verschwanden. Aus irgendeinem Grund hatte ich unheimliche Angst. Mein Herz pochte und ich zwang mich aufzuwachen. Ich hatte noch nie von meinem Vater geträumt, und dann war er so abweisend zu mir? Was wollte mir mein Unterbewusstsein denn damit sagen? Ich fühlte mich vor den Kopf gestoßen und schob den Gedanken weg. Es war ja doch nur ein Traum, und wie meine Oma zu sagen pflegte, Träume sind Schäume. Oder etwa doch nicht. Als ich meiner Schwester am nächsten Morgen von dem Traum erzählte, sah sie mich nur zerknirscht an, schüttelte den Kopf und wir gingen frühstücken. Als wir ein paar Stunden später wieder nach Hause zurückkehrten, wollte ich gerade ein bisschen lernen, als eine unbekannte Nummer auf meinem Smartphone anrief. Unvermittelt nahm ich den Hörer ab und bekam einen Anruf, der mir mein Herz brach. Selbst jetzt, wenn ich das schreibe, schlägt mir mein Herz bis zum Hals. Es war ein Mitarbeiter der Krisenintervention. Mein großer Bruder hatte den Kampf gegen seine Dämonen verloren. Er hatte sich in dieser Nacht sein wertvolles Leben genommen. Auch wenn ich Schwierigkeiten habe, an so etwas wie das Leben danach zu glauben, so war dieser Traum doch merkwürdig überzufällig. Hatte mein Papa meinen Bruder abgeholt auf seinem Weg zu ihm? War mein Papa deswegen so aufgebracht, weil er meinen Bruder, der viel zu jung war, um von dieser Welt zu gehen, antraf? Oder war das alles ein großer Zufall? Wer weiß, ob ich das je erfahren werde. Danke für euren tollen Podcast und den Respekt, den ihr den Betroffenen entgegenbringt. Ganz liebe Grüße aus Wien. Ja, da steigen wir direkt entsprechend ein.
Ja, allerdings. Ich habe sofort wild genickt bei der Schlussfolgerung, ja, dass Papa den Bruder abgeholt hat. Allerdings, ich finde, der gesamte Traum macht einfach so viel Sinn in Bezug auf diese Situation. Ja. Zum einen, dass es aussieht wie ein Streitgespräch. Das heißt, dass die beiden sich darüber auseinandersetzen potenziell, ob er jetzt geht oder nicht.
Ja? Ja, man sagt doch auch oft, dass viele noch die Wahl, also quasi wie vor die Wahl gestellt werden. Also gehst du mit den geliebten Menschen mit in den Tod oder gehst du zurück ins Leben?
Genau. Und dann auch die Tatsache, dass der Vater, also ich glaube, die Aufgebrachtheit gegenüber der Tochter war eher ein, also ich denke irgendwie unwillkürlich an meinen Großonkel, der als Kind eine ganz schlimme Verbrennung erlitten hat, weil er unbeaufsichtigt war. Mhm. Und immer wenn wir da waren, hat mein Onkel sehr aggressiv reagiert, wenn wir zum Beispiel an schwere Schranktüren gegangen sind, an denen wir uns die Finger klemmen könnten, ja, oder sowas. Und war immer sehr wütend und ich habe das immer nicht verstanden. Und alles, was das war, war Sorge und der Wunsch, dass uns nichts passiert, weil er so traumatisiert war. Und da musste ich gerade irgendwie dran denken, dieses, wir gehen jetzt und du bleibst hier. Du bleibst hier. So dieses,
ja.
Der Vater bestimmt darüber, dass nicht auch seine Tochter mitkommt dahin, wohin sie gehen. So. Weil er das nicht erträgt, dass seinen Kindern was passiert.
Ja.
So.
Der Traum macht einfach, es ist absolute Gänsehaut einfach. Das,
total. Bis zu den Waden.
Ja, aber dieser Traum macht so Sinn und ich kann komplett verstehen, dass der Grund ist, warum du hier und da deine Weltanschauung hinterfragst, weil wie du hast es so schön auffällig überzufällig genannt. Und ja. Ich finde, das trifft es sehr gut. Also, ne, man kann mit Zufall vieles erklären, aber es gibt eben Erlebnisse, die bringen, also da fragt man sich, kann das wirklich noch Zufall sein? Und das ist definitiv einer dieser Träume oder dieser Vorfälle oder eines dieser Ereignisse, wo man sich halt fragt, ja, okay, gibt's da doch mehr, als wir sehen und sind wir alle irgendwie miteinander verbunden oder gerade in Familienverbänden, gibt es sowas wie ein Leben nach dem Tod oder zumindest eine Art Übergang, wo man vielleicht alten, verstorbenen Menschen aus seiner Vergangenheit nochmal begegnet und wird man vielleicht vor eine Wahl gestellt, ob man zurück ins Leben geht und deswegen vielleicht auch das Streitgespräch oder eine hitzige Diskussion. Also es macht einfach sehr Sinn. Es tut mir wahnsinnig leid, dass du zwei liebe Menschen so früh gehen lassen musstest. Aber auf der anderen Seite, finde ich, lassen solche Geschichten natürlich auch immer so ein bisschen hoffen, dass da noch was kommt, dass es da eine andere Seite gibt, wo dann alle wieder zusammen sind oder so. Also das ist halt wiederum das Schöne am Glauben, ne, dass es eben Raum für solche Spekulationen und eben auch ein bisschen für Hoffnung lässt.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, vielen Dank für diese super berührende Geschichte hier zum Einstieg in die heutige Folge.
Und alles Gute.
Genau, genau. So, die nächste Geschichte hat uns Tini eingeschickt. Und die schreibt, hallo ihr Lieben, zuerst einmal ein dickes Dankeschön für die Mühe und das Herzblut, das sie in jede Folge steckt. Das merkt man jedes Mal aufs Neue beim Hören. Ihr hattet in einer eurer letzten Zuhörerfolgen mal erwähnt, dass ihr bald mal wieder neues Material brauchen würdet. Ich möchte an der Stelle kurz einhaken. Denise, wo sind wir eigentlich im Zeitstrahl? Ganz ungefähr?
Gute Frage. Ich gucke nach. Lies weiter. Ich sag dir das nach der Geschichte.
Alles klar. Ich dachte mir schon seit eurer ersten Zuhörerfolge, dass ich euch unbedingt mal schreiben muss, nur hatte ich bisher leider nie wirklich Zeit dazu. Umso besser, denn mittlerweile habe ich noch einen kleinen Beitrag mehr zum Thema Schlafparalyse. Aber erstmal von vorne. Ich hatte schon immer großen Respekt vor dem Thema Geister und Übernatürliches. Aber Respekt schließt natürlich Neugier und Faszination nicht aus. Ich hatte viele Albträume als Kind, vermutlich bedingt dadurch, dass ich früh angefangen hatte, X-Faktor zu schauen oder wir uns oft Horrorgeschichten unter uns Kindern erzählt hatten. Oft waren es immer wieder die gleichen Albträume, die mich über meine Kindheit hinweg begleitet haben, zusammen mit der einen oder anderen Schlafparalyse. Diese waren nicht schlimm, aber trotzdem verdammt gruselig. Ich weiß noch, dass ich die Schlafparalyse meistens in Verbindung mit ein und demselben Traum hatte. Ein großes, dunkles Labyrinth und der Boden, die Wände und die Decke bestanden aus dunkelroter, modriger Erde. Jedes Mal rannte ich vor irgendwas weg, vor was genau wusste ich nie. Ich war mir aber jedes Mal bewusst, dass ich gerade am Träumen bin und habe mit aller Macht versucht, aufzuwachen. Der Traum endete meist an der gleichen Stelle. Wenn ich es allerdings geschafft hatte, früher aufzuwachen, war ich meistens darin gefangen. Mir war klar, ich bin wach, meine Augen sind jetzt offen. Nur kann ich mich nicht bewegen, nicht sprechen oder schreien, nichts außer blinzeln. Das Schlimmste aber fand ich war, dass ich meistens immer noch die Wände des Labyrinths vor mir sah anstelle meines Zimmers. Nach einigen Malen blinzeln bekam ich die Bilder auch wieder weg und alles war normal, nur habe ich als Kind nie verstanden, was da passierte. Irgendwann hörte der Spuk auch auf und ich begann kurze Zeit darauf zu schlafwandeln. Nie schlimm, meistens bin ich nur durch unsere gesamte Wohnung gelaufen und habe meinen Eltern einen Schrecken verpasst, indem ich überall die Lichter anschaltete, nur um am Ende in meinem Zimmer das Licht wieder auszuschalten und weiterzuschlafen. Jedes Mal weckte mich danach mein Vater, um zu wissen, ob alles in Ordnung sei, aber was ich in der Situation geträumt hatte, wusste ich nie. Das Ganze hörte dann auch für eine lange Zeit auf, aber später nochmal mehr dazu. Das Thema Tod und was danach passiert, war auch ein stetiger Begleiter. Ich wurde leider schon sehr früh damit konfrontiert und mache mir eigentlich schon seit ich denken kann Gedanken darüber. Natürlich kam mit den Jahren dann auch irgendwann im Freundeskreis das Thema auf und damit der Gedanke, mal ein Ouija-Brett auszuprobieren. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon öfter mal überlegt, es auszuprobieren, hatte dann aber irgendwie doch zu großen Respekt davor, es allein zu tun. Aber mit Freunden ist man natürlich mutiger. Zumindest möchte man das sein. Also gesagt, getan. Wir waren damals 14 oder 15, bei einer Freundin zu Hause und feierten ihren Geburtstag. Das Thema kam wieder auf und wir dachten uns, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt und haben angefangen, uns so ein Ding nach einer Anleitung im Internet selbst zu basteln. Das Alphabet schön in Großbuchstaben in einem großen Kreis auf mehrere DIN A4 Blätter geschrieben, diese zusammengeklebt, die Felder Ja und Nein natürlich noch mit draufgeschrieben, das Feld zum Verabschieden mit einem banalen Tschüss und die Zahlen 0 bis 9. Während ein Teil von uns damit beschäftigt war, an unserem provisorischen Ouija-Brett zu basteln, hatte der Rest angefangen, alle Fenster und spiegelnden Flächen mit Tüchern abzuhängen und Kerzen im Wohnzimmer zu verteilen und anzuzünden. Am Schluss kam noch ein Salzkreis zur Sicherheit, warum auch immer, um unser Werk und fertig. Da saßen wir dann, am Esstisch im Wohnzimmer mitten in der Nacht bei Kerzenschein. Hinter meinen Freundinnen, die vor mir saßen, stand in der Ecke noch ein Kamin mit Glastüren. Das waren die einzigen Scheiben, die wir nicht abhängen konnten, da sie noch heiß waren. Gebrannt hatte allerdings nichts mehr darin, es war nur noch die Glut übrig. Als wir dann anfingen, wussten wir nicht wirklich, was wir machen sollten. Wir alberten herum und natürlich gab es den einen oder anderen Versuch von jemandem am Tisch, die anderen zu veräppeln und das Glas ein wenig zu bewegen. Das Problem dabei war nur, dass es jedes Mal aufgefallen war, da der Tisch aus mehreren Holzlatten bestand, die nicht bündig waren. Es waren kleine Längsrillen darin und das Glas kippte eigentlich fast immer um, wenn eine von uns versuchte, es in eine Richtung zu schieben. Irgendwann hat sich das Glas aber doch bewegt, flüssig und ohne Umfallen. Ich weiß bis heute nicht, ob eine von uns es geschafft hatte, das Glas so bündig und mit so wenig Kraft über den Tisch zu bewegen, dass es nicht mehr kippte, aber ich weiß noch, dass sich in uns allen eine leichte Unruhe breit machte. Wenn es wirklich eine meiner Freundinnen war, dann konnte sie verdammt gut schauspielern. Wir hatten also angefangen, das Ganze ernster zu nehmen und stellten Fragen. Bei der Frage, wie unser Gesprächspartner gerade heißt, kam am Ende etwas raus wie UFUFUG. Wir einigten uns darauf, dass wenn wir gerade wirklich mit einem Geist reden sollten, dieser wohl UFUK hieß. Irgendwann stellte eine von uns aber die Frage, ob er etwas mit einer von uns zu tun haben würde. Als das Glas dann zu dem Buchstaben M glitt, da stehen blieb, weiter zum A und dann den nächsten Halt erst wieder beim R machte, machte sich Panik in mir breit. Ich fing an, den anderen zu sagen, dass das kein Scherz mehr sei und sie bitte aufhören sollen, aber sie versicherten mir eine nach der anderen, dass sie das Glas nicht anschieben würden. Am Ende kam natürlich mein Name raus. Das war der Punkt, an dem ich richtig Panik bekam. Ich bat die anderen darum, dass wir uns endlich verabschieden sollten und wollte aufhören. Immer wieder nahm eine von uns den Finger vom Glas, um ihn danach wieder darauf zu legen. Für eine lange Minute diskutierten wir noch hin und her, bis es plötzlich aus der Ecke des Kamins einen lauten Knall gab und hinter dem Glas Flammen emporschossen. Das war der Punkt, an dem auch wirklich die letzte von uns Panik bekam. Wir sagten den aus dem Internet gefischten Satz zur Verabschiedung, pusteten die Kerzen aus und rissen die Tücher von den Fenstern und sonstigen spiegelnden Flächen. Ich kann mich noch an das Stimmengewirr erinnern und die panischen Lacher, vermischt mit Tränen, die einigen von uns durch den Schreck über die Wangen liefen. Mitten in dem ganzen Trubel wollte ich mir den Kamin nochmals anschauen. Ich konnte es mir damals nicht erklären und kann es heute immer noch nicht, wo diese großen Flammen auf einmal herkamen und der Knall. Vermutlich muss sich unter der Glut noch irgendetwas versteckt haben, was genau im falschen oder aber im richtigen Moment in die Luft ging und diese Stichflammen verursacht hatte. Als ich dann also wieder hinsah, flossen die Tränen so richtig. Zuerst dachte ich, meine Freundinnen wollten mir am Ende doch nur einen fiesen Streich spielen und dass ich für einen Moment nicht aufgepasst haben musste, denn da stand wie mit einem Finger auf der beschlagenen Scheibe ein deutliches M mitten auf das Glas geschrieben. Das Problem war nur, dass M war nicht von außen auf dem Glas, sondern von innen, in dem Ruß auf der glühend heißen Scheibe. Hätte das also jemand von meinen Freundinnen gemacht, hätten sie sich mit Sicherheit die Finger verbrannt. Und wäre es vorher schon da gewesen, wäre es aufgefallen, denn es war wirklich groß und deutlich. Jeder von uns lief ein Schauer über den Rücken, an die Gesichter erinnere ich mich heute noch gut. Wir hatten noch Angst, dass es irgendwelche Nachwirkungen haben würde, allen voran ich, aber nach dem Abend ist nie wieder etwas Ähnliches passiert. Allerdings habe ich mich seitdem auch geweigert, so etwas nochmal zu provozieren. Ich habe bis heute keine Ahnung, was da wirklich an dem Abend passiert ist. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es meinen Respekt zu dem ganzen Thema nur noch vergrößert hat. So viel zum Thema Ouija-Bretter. Da gäbe es jetzt noch ein Erlebnis, das mir erst vor einigen Wochen passiert ist. Zurück zum Thema Schlafparalyse. Vor einigen Wochen hatte ich seit langer Zeit mal wieder eine Schlafparalyse. Diese war aber anders als die, die ich in der Kindheit schon hatte. Ich kann mich gut an den Traum davor erinnern. Er war wirr und durcheinander. Ich war mit alten Schulfreunden unterwegs. Wir waren einkaufen und plötzlich standen wir vor unserem alten Haus im Garten und feierten ein Grillfest mit den Nachbarn. Im Traum kam mir dieser Sprung für eine Sekunde schon seltsam vor, aber dann wurde ich vom Himmel abgelenkt. Ich sah schräg links über unserem Haus einen riesigen bunten Planeten im dunklen Himmel leuchten, rechts über dem Nachbarshaus einen anderen, umso größeren Planeten und in der Mitte einen überdimensional riesigen Vollmond. Dann wurde mir plötzlich richtig bewusst, dass ich gerade träume und ich wurde wach, nur eben nicht so richtig. Ich öffnete meine Augen, sah meinen Freund im Augenwinkel neben mir liegen und hörte ihn leicht vor sich hinschnarchen. Und dann sah ich auf einmal Hände. Schlanke, lange Finger, die blau-lila waren, die mich plötzlich berührten, was ich auch spürte. Ich habe noch nie vorher solche Panik empfunden. Ich habe die Hände beobachten können, wie sie meine Arme entlang bis zu meinen Schultern hochwanderten und dann meine Schultern umfassten. Nicht schlimm, auf eine Weise, die mir bekannt vorkam, aber ich spürte die Berührung und sah nur die Hände, die aus dem Nichts in unserem dunklen Schlafzimmer zu kommen schienen und konnte mich keinen Zentimeter rühren. Ich bekam so richtig Panik, als ich das Drücken an meinen Schultern spürte und versuchte zu schreien, aber ich konnte meinen Mund nicht bewegen. Das Einzige, was aus mir rauskam, waren immer lauter werdende panische Töne, die aber glücklicherweise meinen Freund zum Aufwachen brachten. Im Augenwinkel habe ich dann nur gesehen, wie er auf einmal kerzengerade im Bett saß, mich packte und anfing zu schütteln und auf mich einzureden. Kaum hatte er mich berührt, waren die Hände weg und ich konnte mich wieder bewegen. Ich war so erleichtert, dass ich erstmal lachen musste und gleichzeitig kamen mir die Tränen. Ich beruhigte mich relativ schnell wieder und stempelte das Ganze als fiese, spontane Schlafparalyse ab. Dank meinem Freund, der mir durch seine schnelle Reaktion ein gutes Gefühl von Sicherheit gab, konnte ich auch schnell wieder einschlafen. Nur leider war der Schlaf für ihn diese Nacht Geschichte. Um das Ganze zu verstehen, zumindest habe ich mir das so hergeleitet, muss ich etwas ausholen. Vor ungefähr einem Jahr erlitt meine Stiefoma einen Schlaganfall. Aus dem Nichts heraus. Auf einmal lag sie im Krankenhaus und eine Woche später verstarb sie an den Folgen. Nachdem ein Jahr zuvor mein Opa schon durch Corona verstorben war und ein Jahr später meine Oma auch noch so plötzlich gehen musste, riss es mir den Boden unter den Füßen weg. Beide haben sich, seit ich denken kann, um mich gekümmert. Meinen Opa holten wir kurz nach der Jahrtausendwende zu uns und meine Oma begleitete mich bereits im Kindergarten jeden Tag. Sie wohnte in der Wohnung unter uns, machte mich jeden Morgen fertig für den Kindergarten und später die Schule, half mir bei den Hausaufgaben und verwöhnte mich nach Strich und Faden, bis meine Eltern tagtäglich wieder aus der Arbeit nach Hause kamen und das so lange, bis ich alt genug war, mich um die ganzen Dinge selbst zu kümmern. Sie war einfach immer da, genauso wie mein Opa, und plötzlich von einem Jahr auf das nächste waren beide weg. Selbst jetzt beim Schreiben muss ich noch mit den Tränen kämpfen. Ich denke noch sehr oft an die beiden und an die vielen schönen Momente, die ich mit ihnen erleben durfte. In unserer Wohnung habe ich ein kleines Plätzchen, an dem ich ein paar Bilder von meinen Großeltern aufgehangen habe. Auf einem Bild sieht man meine Oma, wie sie mich im Alter von circa einem Jahr fest auf dem Arm hält und dabei lächelnd schräg hinter die Kamera schaut. An dem Tag, bevor ich die Schlafparalyse hatte, hatte ich die Bilder abgestaubt und für längere Zeit das Bild angesehen und mich an schöne Zeiten erinnert. Am Tag nach der Schlafparalyse bin ich nochmal an dem Bild vorbeigelaufen und mir sind erst da bewusst ihre Hände auf dem Bild aufgefallen. Es waren die gleichen Hände, nur auf dem Bild mit Leben gefüllt, wie die, die mich in der Nacht berührt hatten. Im gleichen Moment, als mir das aufgefallen war, kam mir auch in den Sinn, wie wir uns jedes Mal verabschiedet hatten. Ich gab ihr immer einen Kuss auf die Wange mit den Worten »Hab dich lieb« und ihre Antwort darauf war jedes Mal das gleiche liebevolle Drücken meiner Schultern. Was auch immer sich mein Unterbewusstsein dabei gedacht hatte, anscheinend war es nicht böse gemeint. Wäre mir der Gedanke bereits im Traum oder während der Paralyse gekommen, wäre ich vielleicht nicht ganz so panisch geworden. Fies war es aber allemal. So, und nun habe ich euch genug zugetextet. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Stoff für eure nächste Zuhörerfolge geben und dass ich alles einigermaßen verständlich geschrieben habe. Ihr seid toll, macht weiter wie bisher oder noch besser, falls das überhaupt gehen sollte, und behaltet den Spaß an eurem Beruf. Viele liebe Grüße, Tini.
Vielen Dank, liebe Tini, für diese ja auch irgendwie sehr rührende und bewegende Geschichte. Zumindest die letzte.
Zwischendurch auch tatsächlich ja auch mit einigen Plot-Twists, die sich anbahnten, die aber gar keine waren. Also bläuliche Hände und so und dann davor die Nummer mit den Planeten.
Ich dachte auch erst,
haben wir jetzt Aliens?
Alien-Entführung
so?
Oder diese Experimentsache.
Ja, genau.
Da musste initial dachte ich auch, okay, jetzt kommt irgendwas mit den großköpfigen oder großbeäugten Gestalten mit langen Gliedmaßen und drei Fingern, die am Bett stehen so. Aber wobei ich das auch schon ein bisschen gruselig fand, dass du diese Hände lierig, bläulich beschrieben hast und auch ja, wenn es deine verstorbene Großmutter war, es hat trotzdem irgendwie ein Geschmäckle. Man stellt sich das doch immer so vor, dass die Leute, die einen nach dem Tod besuchen, noch so aussehen wie zu Lebzeiten, oder?
Ja, voll. Wobei ich aber da denke, das kann man auch guten Gewissens auf die Dunkelheit der Nacht schieben. Weißt du?
Machen wir lieber das. Das gefällt mir besser.
Genau. Und ansonsten war es ja wirklich auch da wieder sehr, sehr rührend. Und ich finde die Herleitung, die du dir da gebastelt hast, sehr, sehr gesund und gut.
Mhm.
Auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Ja, und dann haben wir noch die Ouija-Board-Sache.
Richtig.
Also, dass Feuer dann doch spontan nochmal Gas gibt, das kennt man ja. Also, das haben wir bei uns im Glamp.
Ja, ich musste auch an unsere Camps denken. Ja, genau.
Genau. Da haben wir auch immer Kamin und der ist auch mit Unterricht unberechenbar, was die Feuerentwicklung angeht. Aber dieses M auf der Innenseite, das in den Ruß geschrieben wurde, das kann ich mir halt nicht erklären, weil also das hätte man ja auch mitbekommen, wenn das jemand gemacht hätte, dann hättest du ja den Kamin aufmachen müssen und das kannst du halt auch einfach nicht anfassen, das ist ja scheißen heiß. Also
finde ich auch super creepy.
Mhm.
Und also auch so dieses Gefühl zu haben, du bist diejenige, die angesprochen wird. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich ist der Name Martina, wenn da M-A-R
genau.
und Abkürzung Tini, ne,
ja,
nehme ich an.
Ja, würde ich auch denken.
Auf jeden Fall, wenn ich dann eindeutig gemeint bin, weil das meine drei Anfangsbuchstaben sind und dann taucht noch sowas auf quasi, wenn ich mich verabschiede, da wäre ich auch sehr froh, wenn danach nichts weiter passiert.
Ja, absolut. Und ich kann verstehen, dass du seit dieser Erfahrung die Finger davon lässt, dass dir das Beweis oder Erfahrung genug war.
Absolut, habe ich auch vollstes Verständnis für.
Ja.
Danke für deine Zeit, die du dir genommen hast, um uns diese beiden Geschichten so ausführlich zu schildern.
Mhm.
und dass du sie hier zur Bereicherung unseres Podcasts eingeschickt hast.
Ja, vielen Dank dafür. So, weiter geht's mit der Geschichte von Manu. Und sie schreibt: Liebe Denise, liebe Pia, euren Podcast liebe ich. Wie ihr die Texte aufbereitet und analysiert und die ganze Recherche. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr es so weit damit gebracht habt und ich drücke euch fest die Daumen, dass es immer so gut in all euren Lebenslagen weitergeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf alle Fälle, die noch kommen und bin ein großer Fan. Danke. Vorneweg etwas zu mir. Selbst gehöre ich auch zu denen, die immer sagen, ich glaube eigentlich nicht an Übernatürliches. Das eigentlich traue ich mich trotzdem nicht wegzulassen. Die Gewissheit darüber möchte ich mir als kleiner Mensch in einem großen Universum nicht anmaßen. Ich habe eine Faszination für True Crime und die Psyche der Menschen, aber nur solange es real ist. Ich schaue keine Horrorfilme und kann mir auch euer True Creep leider nicht anhören, weil ich viel zu zart besaitet bin. Wahrscheinlich bin ich der personifizierte Angsthase. Wenn mir je so etwas wie eine Schlafparalyse passieren würde. In einer Zombie-Apokalypse würde ich direkt zu den Zombies rennen und kapitulieren, weil mich der Gedanke an den Stress und die Angst, mich vor ihnen retten zu müssen, einfach schon panisch macht. Eure Zuhörerfolgen kann ich nur bei strahlendem Sonnenschein hören und auch nur aus einer viel zu großen Neugier heraus, was andere schon erlebt haben, weil mir eben auch schon ein paar nicht ganz erklärliche Sachen passiert sind. Eine meiner besten Freundinnen, die nicht wie ich die Existenz von Übernatürlichem abstreitet, sagte mal, es liegt daran, dass ich so sensibel und feinfühlig bin. Angefangen bei meinem Einfühlungsvermögen für Mitmenschen, Lebewesen, dass ich eben mehr spüre. Vielleicht hat sie ja recht. Gerade deswegen möchte ich eigentlich nichts von solchen Sachen hören. Und ich hätte nicht so viel Angst, wenn ich nicht doch unterbewusst an mehr glauben würde, als ich mir eingestehen möchte. Entschuldigt mein langes Intro. Nun ja, hier also etwas Material von mir, das ich gerne mit euch teilen möchte. Mein Vater hat immer bis spät in die Nacht gearbeitet, so lag ich immer schon im Bett, als er nach Hause kam. Er kam dann immer noch in mein Zimmer, um mir gute Nacht zu sagen. Um mich dabei nicht aufzuwecken, machte er das, indem er nur meine Füße unter der Decke suchte und sie liebevoll drückte. Wenn ich doch mal davon aufwachte, freute ich mich immer sehr, denn es war meine einzige Interaktion mit ihm unter der Woche. Eines Abends, ich war um die 8 oder 9 Jahre alt, fühlte ich mich aber nicht so gut und ich befand mich in einem Halbschlaf. Als mein Vater dann endlich in mein Zimmer kam und einen meiner Füße drückte, setzte ich mich auf und fragte Papa und schaute angestrengt im Dunkeln mein Hochbett runter, um ihn zu erkennen. Dann machte ich das Nachttischlicht an. Es befand sich niemand außer mir in meinem Zimmer. Die restliche Nacht verkroch ich mich mit meiner Nur-eine-Öffnung-zum-Atmen-Technik unter der Bettdecke und versuchte mir selbst zu erklären, dass Papa womöglich in mein Zimmer gekommen war, da ich den Druck an meinen Füßen zu 100% gespürt hatte, aber dass ich zwischen dem Zeitpunkt der Geste und meinem Aufsetzen wieder in einen kurzen Schlaf gefallen war und mein Vater in der Zeit aus dem Zimmer gegangen war. Auf meinem Nachtkästchen befand sich ein Foto von ehemaligen Nachbarn, ein älteres Ehepaar, die oft auf mich aufgepasst hatten. Sie schenkten mir das Foto, als wir wegzogen. Nach diesem Ereignis machte mich das Foto aber unerklärlich nervös und ich stellte es lieber auf meinen Schreibtisch. Meine Mutter erzählte mir kurz darauf, dass einer der beiden, ich kann mich nicht mehr erinnern wer, in dieser Woche verstorben war. Da ich ein großer Angsthase bin, aber nicht an Übernatürliches glauben möchte, versuchte ich daran zu denken, wie verrückt Zufälle sein können und es vielleicht mehr, ja Pia, das geht an dich, mit einer Verbindung zu Menschen, die wir lieb haben, zu tun haben könnte. Das nächste Erlebnis, das mit einem Touch Verbindung angehaucht sein könnte, war folgendes. Ich leide unter einer chronischen Krankheit und es wurden schon sämtliche Heilmethoden an mir ausprobiert, von Operationen in Hightech-Kliniken bis hin zu Ozontherapien. Eines Tages erlitt ich wieder mal einen Schmerzanfall. Daraufhin brachte mich meine Gastmutter zu einer Naturheilklinik, in der ich mit Schröpfköpfen behandelt wurde. Ich weiß nicht, ob das deutsche Wort zu Ventosas wirklich so heißt. Google nannte es zumindest so. Also Gläser, deren Luft im Inneren erhitzt wird und die dann auf die Haut gelegt werden, sodass durch die heiße Luft die Haut etwas in das Glas gesogen wird und somit Verspannungen in Gewebe und Muskulatur gelöst werden sollen und eine Schmerzlinderung eintreten soll. Ich lag also auf meinem Bauch, mit dem Gesicht nach unten, auf einer Massageliege und versuchte mich zu entspannen. Als ich plötzlich spürte, wie eine Hand nach meiner griff und mich liebevoll festhielt, ging ich davon aus, dass es eine der Krankenpflegerinnen war, die mich beruhigen wollte. Ich genoss diese Geste und fing an, mit meinen Fingern über den fremden Handrücken zu streichen, als ich plötzlich innehielt. Diese Hand fühlte sich zu familiär an. Sie war identisch zu der Hand meiner bereits verstorbenen Oma. Sehr weiche, papierdünne Haut auf einer sehr dünnen, knochigen Hand. Erschrocken zog ich meine Hand weg und schob meinen Oberkörper nach oben, um mich umdrehen zu können, ohne die Gläser auf meinem Rücken zu verlieren. Neben mir war niemand. Mit einem Puls von gefühlt 180 legte ich mich zurück. Vielleicht war ich eingeschlafen und hatte einfach einen sehr reellen Traum. Normalerweise schlafe ich nie ein bei Behandlungen und ich bin mir eigentlich sicher, dass ich nicht geschlafen hatte. Aber wenn ich nicht geschlafen habe, gäbe es keine logische Erklärung für diesen Moment. Also lieber so. Ich glaube, ich habe geschlafen und in meinem Traum hat meine Oma auf mich aufgepasst, während ich mal wieder in einer Krankenstation lag. Ich befand mich auf einem Roadtrip mit meinem damaligen Freund. Da ich große Pferdeliebhaberin bin, das liegt in den Genen, mein Großvater war bereits in der berittenen Armee durch seine Liebe zu diesen Tieren und meine Familie besitzt nach wie vor Pferde, hatten wir für einen Abend in einer andalusischen Stadt Tickets für eine Pferdeshow gekauft. Es war ein wunderbarer Abend, wir hatten schön gegessen, die Show war ein Traum, doch plötzlich musste ich mitten in der Show weinen. Mein Freund entsetzte das, da ich nie weinte. Teilweise vergingen bei mir mehrere Jahre, ohne dass ich eine Träne vergoss. Und in traurigen sowie unpassenden Momenten kompensiere ich immer mit einem unpassenden Lachen. Ich selbst war auch sehr überrascht. Hatte mich diese Pferdeshow emotional so getriggert? Ja, es war definitiv schön gemacht, aber ich hatte alle Mühe, meine Gefühle wieder unter Kontrolle zu bekommen. Den restlichen Urlaub fühlte ich mich wieder ganz normal. Als ich aus dem Urlaub zurückkam, erzählten mir meine Eltern, dass mein Opa verstorben war, aber dass sie nicht meinen Urlaub deswegen unterbrechen wollten, da ich sowieso nichts tun könnte. Unsere Familie ist in der Hinsicht sehr pragmatisch und unsensibel. Es stellte sich aber heraus, dass mein Opa an dem Tag und um die Zeit verstorben war, in der ich bei der Pferdeshow war. Ich habe mich entschlossen, die Tickets für die Show wegzuwerfen, obwohl ich damals Tickets immer als Erinnerung aufbewahrte. Auch ein klischeehaftes Grusel-Weihnachtserlebnis gehört zu meinem Repertoire an Ereignissen, über die ich eigentlich ungern länger nachdenke. Ich wachte eines Nachts auf, weil ich Musik hörte. Ich war bei meinen Eltern in der noch nicht ganz eingerichteten Wohnung zu Besuch. Da meine Familie immer etwas in der Welt verstreut lebte, waren meine Mutter und ich die einzigen, die bereits eingetroffen waren. Die Musik hörte sich nach lieblichen, einfachen Klängen an, so wie sie nur aufziehbare Musikboxen machen können, doch irgendwie stockend und leicht schief, und zwischendurch war es immer mal wieder still. Ich stand auf, um nachzusehen, woher die Musik kam. Es war unwahrscheinlich, dass die Nachbarn mitten in der Nacht Weihnachtslieder auftreten. Im geschmückten Wohnzimmer angekommen, stieß ich auf meine Mutter, die anscheinend auch von den leisen Klängen aus dem Schlaf gerissen wurde. Wir warteten darauf, dass die Musik wieder einsetzte, und stellten fest, dass sie aus einer uralten Musikbox kam, die seit ich klein war eigentlich nicht mehr funktionierte und jedes Weihnachten nur noch als Deko diente. Eine einfache Erklärung, wieso diese Musikbox auf einmal wieder ging, wäre gewesen, dass sie vielleicht beim letzten Umzug so geschüttelt worden ist, dass die alten Räder wieder mehr oder weniger ineinander griffen und die Reibung eben mitten in der Nacht überwunden wurde und so ein viele, viele Jahre zurückliegendes Aufziehen in Gang gesetzt wurde. Seitdem ist es aber auch nicht wieder vorgekommen, dass die alte Musikbox Musik spielte. Meine Mutter, bei der ich immer nicht so ganz weiß, wie viel sie dabei scherzt, meinte in dieser Nacht nur, oh, da war sicher die verstorbene Familie zu Besuch. Als ich endlich alleine in meine eigene Wohnung zog, passierte es oft, dass mitten in der Nacht mein Nachttischlicht anging. Erst passierte das mit meiner alten Lampe, dann mit meiner neuen. Vielleicht war in dem Stecker also ein Wackelkontakt? Als hätte mein Hasenherz nicht genug Schrecken mit dem angehenden Licht gehabt, fing irgendwann mein Computer damit an, ab und zu mitten in der Nacht Musik zu spielen. Einfach so. So dass ich aufstehen musste, um dann den Tab zu finden. Ich gehöre zu den Menschen, bei denen immer viel zu viele Tabs offen sind, der verantwortlich für meine Nachtstörung war. Nachdem das dann auch passierte, während mein Freund bei mir übernachtete, war ich irgendwie etwas erleichtert, da es so auch jemand anderes mitbekam. Irgendwann fängt man nämlich doch an sich selbst zu zweifeln. Er kommentierte das Ganze nie, wahrscheinlich weil es ihm widerstrebte, dass er als rationaler ITler auch keine logische Erklärung dafür fand. Dann besuchte mich irgendwann eine Freundin, die sehr an Energien und Auren glaubt. Sie erzählte mir, dass der Geist einer alten Frau bei mir zu wohnen scheint. Wenn das so gewesen ist, dann hätte die alte Dame definitiv einen guten Musikgeschmack gehabt. Ob es letzten Endes einfach der Strom war, der durch das Gebäude floss und elektrische Geräte weckte? Doch seitdem ich mit meinem Freund in eine neue Wohnung gezogen bin, geht nachts weder meine Lampe an, noch spielt mein Computer DJ, trotz nach wie vor 50 gleichzeitig geöffneten Tabs. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht erschlagen. Ich glaube, weitere Erlebnisse würden das Ganze jetzt aber definitiv sprengen. Ich denke bzw. hoffe, das meiste passiert im eigenen Kopf, aber vielleicht ist ja eines dieser Erlebnisse trotzdem interessant genug für euch. Eine feste Umarmung für euch und an alle, die ein paar unerklärliche Erinnerungen mit sich rumtragen, Manu.
Okay, bevor wir zum Inhalt der Geschichten kommen, möchte ich einmal sagen, wie süß bist du eigentlich? Ich finde, Manu hat eine tolle Art, Komplimente zu machen. Also nicht, dass wir uns nicht immer freuen würden, deswegen lesen wir das ja auch immer mit vor, weil das eine große Ehre ist, dass Leute so über uns denken und über unsere Arbeit. Ja. Aber Manu hat eine ganz, so eine ganz feine Art, Grüße zu schicken und Komplimente zu machen.
Ja, das stimmt.
Ne? Schon zu Beginn der E-Mail. Also ja. An der Stelle auf jeden Fall mal ein dickes Dankeschön.
Ja, wirklich sehr süß. Ne? Auch hier an alle, eine feste Umarmung an alle, die auch ein paar unerklärliche Erinnerungen mit sich rumtragen.
Irgendwie so
und
fein.
So. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, und ich finde, Manu, es war jetzt so ein Schwall aus deinem Leben und ich finde, das bildet so perfekt eigentlich das Leben eines Menschen ab, der ja irgendwie da einen Kanal offen hat oder gewisse Zugänge zu haben scheint und oder einfach sehr sensibel durchs Leben geht. Und ja, dann passiert sowas und dann merkt man auch sowas, aber eben auch natürlich immer mit einer gewissen Prise Skepsis, die du ja auch so ein bisschen als deinen Schutzmechanismus pflegst. Ne, indem du halt immer sagst, ach ja.
Ja, voll. Und ich kann es auch so gut verstehen, dass das so ist, ne? Weil, ich kann da ja so 1000%ig mit relaten, ne?
Mhm.
Wobei ich ja sagen muss, Gott sei Dank habe ich offensichtlich keinen Kanal in dieser Richtung, weil trotz Feinfühligkeit und so, mir ist ja noch nie was dergleichen passiert. Ja, ja, aber ich bin nicht, ne? Du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Du hast andere Kanäle. Offen.
Ja. Und ich verstehe sehr gut, dass du, Manu, sagst, ich bleibe dem einfach skeptisch gegenüber, weil das ein Funken der Rationalität in die Sache hineinbringt, der vielleicht erlaubt, das auch etwas distanzierter zu betrachten.
Ja, ja.
Wie du schreibst, gäbe es ja noch andere Erlebnisse.
Ja, genau. Ja, deswegen, das scheint einfach so zu deinem Leben dazu zu gehören. Oh, und wie süß ich den Ausdruck Hasenherz fand. Nicht Löwenherz, Hasenherz.
Ja, total. Total.
Ich glaube, du bist süß. Ganz zartes Pflänzchen.
Ja, ist irgendwie so filigran. So ein filigraner Geist, ne? Also,
ja.
Ich habe das richtig genossen.
Ja.
Vielen Dank.
Vielen lieben Dank.
Okay, die nächste Nachricht kam von Verena. Und Verena schreibt: Liebe Pia, liebe Denise. Ich höre euren Podcast nun schon so lange, dass ich mich dazu entschieden habe, euch ebenfalls Stoff für die Zuhörerfolgen zu liefern. Vielleicht ist ja etwas dabei. Ich habe drei Geschichten und ehrlich gesagt fühlt es sich merkwürdig an, diese Geschichten zum ersten Mal aufzuschreiben. Geschichte 1. Meine Großmutter mütterlicherseits hatte auf mich und meine beiden Schwestern in Kindheitstagen oft aufgepasst. Sie wohnte nämlich in einem kleinen Bungalow schräg gegenüber. Als meine Eltern ihr Haus bauten, beschlossen sie, ein Haus für meine seit Jahrzehnten alleinstehende Oma mitzuerrichten. Meine Mutter fühlte sich damit auch wohler, ihre Mama immer im Blick zu haben. Oma war mehr wie eine zweite Mutter, achtete stets darauf, dass wir beim Essen gerade am Tisch saßen, keine Süßigkeiten vor dem Mittag aßen und nicht zu viel vor dem Fernseher hockten. Mit Anfang 80, zu dem Zeitpunkt war ich gerade 16, erlitt sie einen Schlaganfall. Einen von mehreren. Körperlich baute sie immer stärker ab, geistig war sie aber noch fit, Das belastete sie sehr. Als ich 19 war und meine Abi-Prüfungen gerade hinter mir hatte, baute Oma immer stärker ab und lehnte ihre Medikamente zunehmend ab. Erst als sie Gewissheit hatte, dass ich mein Abitur bestanden und einen Studienplatz bekommen hatte, konnte sie aber richtig loslassen. Das Pflegeheim, in dem sie lebte, meldete sich eines Nachts telefonisch. Meine Eltern fuhren ins Heim und blieben bei Oma, bis sie um 5 Uhr morgens friedlich einschlief. Kurze Zeit später, vielleicht waren ein paar Wochen vergangen, so genau weiß ich es nicht mehr, erzählte mir eine meiner beiden Schwestern eines Morgens von einer merkwürdigen Begebenheit. Unsere Mutter hatte sie nämlich gefragt, wer von uns denn in den frühen Morgenstunden unten im Flur herumgelaufen sei. Sie hätte auch gehört, wie sich die Wohnzimmertür bewegt hätte. Allerdings lagen wir zu dem Zeitpunkt alle schlafend im Bett. Hinzu kam, die Uhr, die meine Oma seit 50 Jahren besaß und die nun bei uns im Wohnzimmer stand, hatte den Geist aufgegeben. Sie blieb stehen, um 5 Uhr morgens. Sonst hatte es immer ausgereicht, die Batterien zu wechseln, doch das half dieses Mal nicht mehr. Die Zeiger bewegten sich nicht mehr. Als mir meine Schwester davon erzählte, lief mir ein eiskalter Schauer über den Rücken. Und gleichzeitig war es schön zu wissen, dass Oma offenbar noch einmal nachschauen wollte, ob bei uns alles in Ordnung ist. Das Ganze ist übrigens mittlerweile 12 Jahre her. Geschichte 2. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Die folgende Geschichte streift das Thema Kindsverlust bzw. Fehlgeburten. Ihr findet dazu auch einen Zeitstempel in der Folgenbeschreibung und könnt die Geschichte bei Bedarf überspringen. Anfang letzten Jahres schickte mir eine ehemalige Kollegin ein Foto. Sie lächelte in die Kamera. Ihr Freund, mittlerweile Ehemann, stand hinter ihr und legte ihr die Hände auf den Bauch. Klare Botschaft. Die beiden erwarteten Nachwuchs. Zwillinge, um genau zu sein. Ich gratulierte ihr, verfolgte das Ganze aber nicht weiter. Wir hatten nie viel Kontakt, trotzdem freute ich mich natürlich, dass sie mich bei der Rundmail bedacht hatte. Die Monate vergingen und ich dachte ehrlich gesagt keine Sekunde mehr an meine Kollegin. Eines Nachts, 2 Tage bevor mein Urlaub endete, träumte ich jedoch etwas Merkwürdiges. Ich hatte zu der Kollegin, wie gesagt, nie viel Kontakt gehabt und dennoch träumte ich plötzlich von ihr. In meinem Traum sagte ich scherzhaft zu ihr, stell dir vor, du bekämst sogar Drillinge. Sie rastete komplett aus, schrie mich laut an, das sind meine Kinder, es geht hier um meine Kinder, um meine Zwillinge. Als ich an meinem ersten Arbeitstag nach dem Urlaub einem Kollegen davon erzählte, schaute er mich bleich und mit großen Augen an. Wie er erst selbst am Morgen erfahren hatte, hatte die Kollegin die Kinder vor wenigen Tagen verloren. Mittlerweile ist sie wieder schwanger und ich wünsche ihr und ihrem Kind von Herzen nur das Beste. Geschichte 3. Ich war 4 oder 5 Jahre alt, so genau kann ich es nicht mehr sagen. Ich weiß nur noch, wie meine eine Schwester meiner anderen Schwester, sie sind 2 bzw. 4 Jahre älter als ich, erzählte, dass sie nachts an ihrer Zimmerwand immer Figuren oder Menschen sehen würde. Männer, die auf sie zukämen. Was sie damit meinte, musste ich eines Nachts selbst erfahren. Ich sollte das Bett wechseln und im Zimmer meiner Schwester schlafen. Vermutlich, weil ich ins Bett gemacht hatte. Und wo meine Schwester an dem Abend war, weiß ich leider auch nicht mehr. Ich erinnere mich nur noch, dass ich allein in ihrem Bett lag, das mir plötzlich riesig vorkam, die Tür angelehnt war und Licht an die Wand neben mir geworfen wurde. Und dann sah ich sie auch. Die Schatten von 3 hochgewachsenen Männern, als würden sie hinter dem Bett stehen. Immer und immer wieder beugten sie sich zu mir rüber. Gefühlt hielt der Zustand Stunden an. Meine Mutter hatte Jahre danach ein schlechtes Gewissen, als sie hörte, wie ich weinend meinen Kopf ins Kissen gedrückt hatte. Aber ich hatte mich nicht getraut, das Bett zu verlassen. Die Schattenmänner tauchten seitdem nie wieder auf. Kleine Anekdote zum Schluss. Ich befinde mich gerade im Elternhaus meines Freundes, ein großer alter Resthof. Ich stand im Bad, hörte gerade euren Podcast und gruselte mich richtig schön. Ich trat trotzdem sehr verunsichert in den dunklen Flur und schaute mich um und sah plötzlich eine Gestalt auf der Treppe, die sich nicht rührte. Danke an dieser Stelle an meinen Freund, dem es immer wieder große Freude bereitet, mir einen Schrecken einzujagen. Liebe Grüße aus dem hohen Norden. PS, macht weiter so. Ich höre euch total gern und freue mich auf viele weitere Folgen.
Wie gemein.
Was für ein schlimmer Fänger.
Ja, das könnte ich ja auch gar nicht gebrauchen.
Oh Mann, ich könnte es auch echt gar nicht. Vor allem, wenn du dich gerade so richtig gruselst, ne? Dir läuft es echt den Rücken runter und dann muss ja auch nur ein Geräusch passieren.
Ja, und man kennt das doch so, wenn man so Podcasts hört oder so mit Kopfhörern in der Bude, man ist ja so voll unter so einer Glocke in seiner Welt. Ich habe das sogar manchmal, wenn, also das mache ich ja selber manchmal auch in unseren Folgen, ich bin ja selber gemein, aber wenn dann irgendwo, keine Ahnung, so ein krasser Soundeffekt eingefügt wird, so Klopfen oder so, dann erschreckt man sich ja schon.
Ja, so. total. Ja. Aber wenn es dann real ist, ne? Ja, schön.
Genau, schön. Weil man so in seinem Film
ist. Bei den Schattenmännern hatte ich sofort das Gefühl, irgendwie, also wenn das immer in dem gleichen Zimmer ist.
Ja, ist ja scheinbar.
Ein sehr ungünstiger Schattenbaum, Baumschatten.
Ach
also
so.
Kommt ja darauf an, ob die Rollos runter sind oder nicht. Und dann gibt es Straßenlaternen und sowas.
Und du meinst dann mit kindlicher Fantasie vermixt, ergibt sich da so ein...
Genau.
Ja, das könnte natürlich sein. Das ist so wie der Stuhl, der in der Zimmerecke steht, wo Klamotten drüber hängen. Und daraus wird im Dunkeln eine creepy Robengestalt. Ja, das wäre eine optionale Erklärung, wenn du eine Erklärung willst, die dir die Angst vielleicht ein bisschen nimmt. Dann versuch's mal damit. Ansonsten schon gruselig.
Ja, ziemlich gruselig.
Ja.
Ziemlich gruselig, auf jeden Fall. Würde mich mal interessieren, ob das vielleicht auch etwas ist, was überprüft wurde von der Familie. Also ich bin gerade nicht sicher, die Schwester hat das ja erzählt.
Ja.
Aber ob die Schwester sich da geöffnet hat und das kontrolliert wurde sozusagen, das wäre mal interessant, ne?
Ja, und die Mutter scheint es ja jetzt auch zu wissen.
Ja, aber erst später, so wie ich das verstanden habe.
Ja, stimmt. Jetzt
und das heißt, wenn es zu dem Zeitpunkt nicht war, ne, dann ist die Frage, ob sich das so... Aber das wäre auf jeden Fall so die Erklärung, die ich dazu hätte.
Mhm.
Ansonsten vielen, vielen Dank für deine drei super spannenden Geschichten.
Auch super klassisch, dass Uhren stehen bleiben zum Todeszeitpunkt einer Person.
Ja,
auch, dass so gewohnte Wege irgendwie nochmal abgegangen werden oder so im Wohnhaus. Ne? Das hört man auch öfter. Das ist für mich so der Inbegriff eines cozy, kuscheligen Spukphänomens, muss ich sagen.
Cozy, kuschelig, sagt Denise. Alle anderen so,
Nein, das finde ich ist okay. Da finde ich so Schattenmänner gruseliger. Auch wenn es dafür eine potenzielle Erklärung gäbe. Ja, und ich muss sagen, also die zweite Geschichte, das resoniert natürlich sehr in mir, weil ich ja auch schon mal von den medizinischen Problemen einer anderen Person geträumt habe, mit der ich überhaupt eigentlich gar keine Verbindung hatte. Und ich habe mich deswegen richtig übergriffig gefühlt. Also ich konnte da ja auch nichts für, aber es fühlt sich so wahnsinnig übergriffig an, weißt du? Wenn du auf einmal aufgrund eines Traumes weißt, was bei einer anderen Person abgeht gerade.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, du hast ja nicht drum gebeten, ne?
Nein.
Um die Informationen.
Nein, genauso wie unser Hörer.
Und du hast, und die Person steht dir nicht nah genug, als dass du irgendwie so intime Erkenntnisse über diese Person hättest gewinnen wollen. Oder,
richtig.
Oder als würdest du dir anmaßen wollen, das in irgendeiner Weise zu erfahren. Ne?
Ja, ja. So. Und ich weiß, also mir ist dann zum Beispiel damals dann auch irgendwie nach einer Zeit diese Person auf Instagram gefolgt und ich dachte mir so, oh je, hoffentlich weiß sie das nicht.
Ja.
Weil irgendwie, weiß ich nicht, es fühlt sich übergriffig an. Vielleicht hast du ja den gleichen Effekt bei dir beobachten können, dass du, als du diesen Traum hattest von deiner Arbeitskollegin, dass du ihr dachtest, uiuiuiui, das sollte ich vielleicht eigentlich gar nicht wissen. Aber ja, kann man nichts gegen tun.
Vielen Dank dir.
Auch von mir, vielen Dank. Die nächste Geschichte kommt von Stella. Liebe Denise, liebe Pia. Nun schreibe ich schon das zweite Mal meinen Stimmen im Kopf eine Nachricht, nicht, dass das noch pathologisch wird. Die letzte Zuhörerfolge hat mich an manche Situationen zurückdenken lassen und da dachte ich, ich schildere euch noch drei erlebte Situationen. Achtung, das wird etwas länger. Übrigens, wollte ich noch sagen, wir befinden uns im Oktober 2022. Also, erstens. Ich arbeite in einer besonderen Wohnform für Menschen mit Beeinträchtigung. Es gibt immer Bewohnende, die präsenter sind, da sie verbal einfach eine andere Lautstärke aufweisen. Nachdem ein Bewohner verstarb, hörte ich in der ruhigen Mittagszeit das ein oder andere Mal seine verbalen Stereotype. So weit, so gut, das kennt man ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich meine, ich habe auch noch lange gehört, wie mein Vater in seiner typischen Art und Weise den Schlüssel ablegt, obwohl er schon verstorben war. Du sagst das hier so salopp, ne? Dass es halt so ist, dass man noch immer Dinge von Leuten hört, die gar nicht mehr da sind. Ist das so?
Ich weiß nicht. Ich
fände das nicht so normal.
Ich bin ja die ohne Erfahrungen. Ja. Also, ja genau, also deswegen würde ich gerade auch sagen, nein, das, also nee. Für mich ist es auch nicht so.
Ich fände das schon wunderlich.
Hör mal, eine Sache habe ich ja doch mal erlebt, ne?
Ja.
Das fällt mir jetzt gerade so ein, hier von wegen Gewohnheiten und so, aber ich bin mir auch da sicher, dass das gar nicht so salopp gesagt ist, so leicht, dass man das halt so hört oder wie auch immer wahrnimmt.
Ja.
Ich habe mal, als ich... ich bin in die alte Wohnung meines Opas gezogen, nachdem der verstorben war.
Mhm.
Und also er ist nicht in der Wohnung verstorben, Leute, und so, also keine, ne?
Ja,
also
ja.
Es war jetzt keine wilde Gruselstory oder sowas. Aber die Wohnung wurde frei und ich bin in diese Wohnung eingezogen. Und dann hatten wir die Wohnung renoviert und alles und es war alles tippitoppi und schön und hübsch. Und ich habe zwischendurch im Badezimmer ohne Scheiß den Geruch meines Opas gerochen. Also so wie mein Opa roch. Allerdings würde ich das halt auch darauf zurückführen, dass mein Opa da mal gewohnt hat, wobei ich halt auch komisch finde, wir haben halt alles aussortiert, wir haben neue Möbel installiert. Es war irgendwie alles neu, woher soll dieser Geruch gekommen sein? Aber so viel dazu. Und ich glaube trotzdem, dass es sein kann, dass wenn du eine gewisse Assoziation mit einem Menschen hast und wenn die nur unterbewusst stattfindet, ne, dass dir dann solche Dinge widerfahren. Und dass dein Nervensystem dir da auch den ein oder anderen liebevollen Streich spielt, gegebenenfalls. Also das würde ich auch sagen.
Ich denke da auch, dass es ein Phänomen des assoziativen Gedächtnisses ist. Das funktioniert, also du hast ja immer, dann setzt sich eine Erinnerung aus verschiedenen Komponenten zusammen. Aus Geräuschen, aus dem Geruch, aus dem Bild einer Person. Und wenn dann vielleicht nur eine Komponente da ist, kann es sein, dass aber trotzdem durch dieses Neuronenkomplex, der sich durch diese Assoziation zusammengepackt hat im Gehirn, dass trotzdem alle drei Neuronenbereiche anfangen zu feuern, obwohl du zum Beispiel nur im Kopf das Bild repräsentiert hast, dass dann trotzdem aber auch die Geruchsneuronen zum Beispiel anfangen zu feuern und so. So funktioniert das assoziative Gedächtnis und so kann es halt zu diesen Sinneseindrücken kommen.
Mega interessante Erläuterung, danke.
Ja, manchmal ist was hängen geblieben aus dem Studium.
Das ist, ja, ohne Witz, nee, das ist richtig, richtig geil und mega bereichernd. Und das könnte auch ein Grund sein, weshalb es doch so ist, wie Stella hier schreibt.
Ja.
Dass das, du hast vielleicht gerade die Erklärung für das saloppe Dahersagen mit der Mensch ist ein Gewohnheitstier und hört dann die Dinge noch geliefert.
Ja, das
Weil,
stimmt.
Weil, wenn ich jetzt überlege, als ich im, ich habe teilweise, als ich im Fitnessstudio gearbeitet habe damals, das Telefon klingeln, das kennen bestimmt auch viele Leute, die viel am Telefon arbeiten. Das Telefon klingeln teilweise noch außerhalb der Arbeit gehört und solche Sachen. Und wenn du dann noch eine Assoziation hast, wie zum Beispiel, keine Ahnung, der Hausflur, in dem dein Vater ein- und ausgegangen ist oder so. Und dann hörst du vielleicht noch ab und an genau diese Geräusche, die halt so typisch für diesen Menschen
ja,
waren.
Ja, das macht komplett Sinn. Ich habe mich jetzt gerade eben, selber drüber gewundert und dann hatte ich aber doch irgendwie scheinbar diese Erklärung
richtig
noch
geil,
parat.
Du hast dich einfach richtig aber, selber übertölpelt.
Ja,
mit Logik.
Naja, okay.
Richtig gut.
Gut, zurück zu der Geschichte. Also, du hast von einem ehemaligen Bewohner noch immer die stereotypen verbalen Geräusche gehört. Weiter geht's. Doch dann kam folgende Situation. Eine ebenfalls verbal präsente Bewohnerin zog in eine andere Einrichtung. Nach circa einer Woche saß ich mit meiner Kollegin in der Mittagszeit im Büro und erledigte Schreibkram. Doch dann hoben wir im selben Augenblick die Köpfe und schauten uns entsetzt an. Auf die Frage, warum sie mich so anschaut und warum sie den Kopf gehoben hat, sagte sie, dass sie eben die oben genannte Bewohnerin in ihrer typischen Art gehört habe. Es war wirklich etwas gruselig, aber oft hört man ja, dass in Einrichtungen und Krankenhäusern die ein oder anderen komischen Dinge passieren. Und wenn dann zwei Menschen unbeeinflusst voneinander im selben Moment auf etwas, das nicht da sein kann, reagieren, wird es für mich einfach spannend. Ja, das, ne, da hätten dann die Neuronenensembles zwei verschiedener Personen unabhängig voneinander im genau gleichen Zeitpunkt gefeuert. Vielleicht gab es davor aber ein kleines Ereignis, was beide mit dieser Bewohnerin verknüpft hatten, was das ausgelöst hat.
Ja, voll. Ne? Sehr gut möglich.
Ja.
Spannend, finde ich aber trotzdem, wie sie auch schreibt, Stella, es ist spannend, finde ich auch.
Ja, es ist spannend. Ja. Da wird man doch auf jeden Fall. Zweitens, da leite ich direkt mal über. Wenn mein Partner und ich vieles in Richtung paranormal und unerklärlich konsumieren, denke ich, achten wir vermehrt auf Kleinigkeiten, die so um uns herum passieren. Eine Situation sehe ich immer noch klar vor meinem geistigen Auge. Zum Verständnis. Von der Stirnseite des Flures komme ich durch die linke Tür in die Küche und durch die rechte ins Wohnzimmer. Von der Küche führt ebenfalls eine Tür ins Wohnzimmer. Stellt es euch als Dreieck vor. Wenn ich aus dem Flur ins Wohnzimmer gehe, steht direkt rechts neben der Tür ein Rollwagen, der jeweils aus Flur und Küche zu sehen ist, wenn die Türen etwas offen stehen. Ich stehe nun also im Flur und mein Partner in der Küche. Die Tür zwischen Flur und Küche ist angelehnt, sodass wir uns nicht sehen können. Ich wollte gerade in Richtung Küche gehen, da sehe ich aus dem Augenwinkel, wie etwas Großes vom Rollwagen fällt. Punkt. Es fällt. Es erzeugt aber kein Geräusch beim Aufprall auf dem Boden. Und doch gehe ich schnell dorthin. Und dann steht mein Partner neben mir, etwas verdutzt und sagt, da ist doch eben etwas runtergefallen. Ich? Ja, das dachte ich auch. Wir können uns bis heute nicht erklären, was wir da gesehen haben und sind uns doch sicher, dass wir genau das gesehen haben. Und wieder zwei Menschen, unbeeinflusst voneinander. Drittens. Und nun zu einem Thema, das mich sehr interessiert und bewegt. Der Schlaf und die Träume. Wie habe ich mich über Folge 12 gefreut? Das ist so eine Sache mit dem Schlaf und den Träumen. Entweder wir sind erholt und erleben die unglaublichsten Sachen in unseren Träumen oder begegnen unseren schlimmsten Albträumen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin oft sehr aktiv im Schlaf. Ich rede, ich bewege mich und selten schreie ich auch. Doch nachdem mein Partner mehrfach von ähnlichen Vorfällen berichtet hat, wurde ich doch etwas nachdenklich. In manchen Nächten habe ich in einer dumpfen, dunklen Stimme in einer anderen Sprache gesprochen, so wie er es nennt. Ich habe geschlagen und getreten. Ich war stark, sodass er mich kaum festhalten konnte. Sprach er mich an, so veränderte sich meine Stimme. Kennt ihr das? Ihr versteht die Sprache nicht, aber hört diese Aggressivität? Nach ein paar Minuten hörte es immer auf. So wie es kam, ging es auch wieder. Zwischendurch war ich kurz davor, ein Schlaflabor aufzusuchen. Da es aber unregelmäßig auftrat und irgendwann vorbei war, habe ich es dann doch gelassen. Ich habe jedoch seitdem immer darauf geachtet, nichts, das ich als Waffe einsetzen kann, in meiner Nähe zu haben, auf dem Nachtschrank oder so. Ich träume gerne und kann mich auch fast immer erinnern, doch an die beschriebenen Nächte habe ich keine Erinnerung. Es fing auch immer zur selben Zeit an. Nein, es war nicht die wahre Geisterstunde. Es war immer gegen 2.20 Uhr. Dazu haben wir eine Erklärung. Und zwar ist es ja so, dass Menschen meistens auch immer zur selben Zeit ungefähr ins Bett gehen und schlafen. Und die Schlafzyklen, die sich wiederholen, die sind, also das ist ja auch immer gleich. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, wie du ganz richtig gesagt hast. Das heißt, dass du auch immer zur selben Zeit jede Nacht deine REM-Schlafphasen und deine Tiefschlafphasen hast und so, weshalb solche Phänomene meistens immer zur selben Uhrzeit zutage treten.
Also der Schlaf ist dann zur selben Uhrzeit entsprechend leicht, sodass man auch mal aufwacht.
Genau,
oder
genau.
Solche Sachen.
Genau, ja. Und dann schreibt Stella weiter. Und da man immer mit etwas Positivem abschließen soll. Nachdem mein Vater verstarb, träumte ich fast jede Nacht von ihm. Nach circa 2 Monaten, wieder im Traum, waren wir auf einer Hofparty von Bekannten. Nach einer Zeit stand mein Vater auf und entfernte sich. Ich rief, Papa, wo willst du hin? Papa, wo gehst du denn hin? Er drehte sich zu mir um, schaute mich eindringlich an und sagte einfach nur, ich gehe jetzt. Und dann ging er. Ich bin direkt aufgewacht und wusste, jetzt hat er sich verabschiedet. So, nun ist aber Schluss. Genug von mir, mehr von euch. Vielen Dank nochmal an euch für das, was ihr macht. Liebe Grüße, Stella. Okay, die letzte Geschichte fand ich auch eher traurig als positiv. Also es ist schön, wenn
total,
sich geliebte Menschen noch verabschieden, aber das ist nicht unbedingt das, was ich positiv, also Das du weißt.
Zieht sich übrigens auch durch die gesamte Folge gerade wieder, ne?
Ja.
Die sich verabschiedenden Angehörigen und so. Und wir haben viele Verluste in dieser Folge.
Ja, das stimmt.
Mehr als üblich.
Ich hatte auch eben noch gedacht, boah, okay, also in diesen Zuhörerfolgen ist Tod auf jeden Fall auch ein omnipräsentes Thema, aber es liegt natürlich auch in der Natur der Sache. Ne? Also, ja, dass das irgendwie zusammenhängt.
Haben wir ja auch viel, generell genau. Viel in den Zuhörerfolgen.
Ja, ja, eben. Aber ja, vielen lieben Dank, Stella, für deine Geschichten. Da hatten wir jetzt zwischendurch auch kurz unterbrochen und eingehakt und schon ein bisschen drüber gesprochen. Und ich lieb's, dass wir vielleicht Erklärungen für die ein oder andere Sache gefunden haben.
Ja, ich finde auch. Also da war jetzt viel dabei, wo man irgendwie nochmal über Phänomene und das, was der Geist so macht, reden konnte.
Ja,
finde ich richtig
voll.
Cool.
Wahrnehmung ist schon einfach, generell menschliche Wahrnehmung ist eine super spannende Angelegenheit.
Total.
Einfach. Das ist eines meiner Lieblingsthemen.
Total.
Aus der Psychologie und ja.
Ich finde auch die Sache mit dem in einer anderen Sprache sprechen und so relativ gruselig.
Oh ja, ja, das ist wirklich gruselig.
Ne? Und gerade wenn man, also wobei ich da einhaken wollte, habe ich vorhin gedacht, kennt ihr das? Ihr versteht die Sprache nicht, aber hört diese Aggressivität, war die Frage, ne?
Mhm.
Das darf man nicht verwechseln. Liebe Grüße gehen raus an eine sehr gute Freundin von mir, die, wenn sie mit ihrem Vater in ihrer Muttersprache telefoniert, immer klingt, als würden die sich streiten.
Ach, stimmt. Stimmt, stimmt.
Und am Ende sagen die, ich hab dich lieb und tschüss.
Ja.
Also
ja.
Es ist nie ein Streitgespräch, aber es klingt immer so, als wären sie richtig wütend aufeinander. Also das kann,
du hast vollkommen
kann
recht.
Man nicht in jeder Sprache so, so sehen.
Ja.
Aber ja, klar, trotzdem, man hat ja ein Grundgefühl auch unabhängig vom Sprachgebrauch, wie jemand drauf ist.
Mhm.
Ne? So. Finde ich auch gruselig und ich kann auch verstehen, dass ihr da in gewissermaßen irgendwie Vorsichtsmaßnahmen getroffen habt, die deine Aggressivität nicht noch fördern, wenn du tatsächlich solche Träume hast, die dann zu sprechen in fremden Zungen und aggressiven Verhalten führen. Wow.
Zu den im Zungen sprechen. Vielleicht hast du auch rückwärts gesprochen, weil das ist auch ein Phänomen, das hatte ich selber als Kind und das beobachtet man auch immer wieder, dass man, also manche Menschen können auch bewusst fließend rückwärts sprechen, einfach weil, ohne es jemals gelernt zu haben oder so. Aber viele Menschen können das auch einfach nur im Schlaf, was ich auch einfach wild finde.
Das finde ich auch sehr wild.
Klingt natürlich wie eine Fremdsprache einfach. Also auch die Rhythmik ist da eine andere und so. Also kann meine Mama ein Lied von singen, die hat mich sehr oft rückwärts sprechen. Ich bin ja mal aufgestanden, von meinem Hochbett runter zu ihr ans Bett, habe mich vor ihr Bett gestellt, habe auf rückwärts irgendwas gesagt. Und sie hat ja immer gesagt, Denise, geh wieder ins Bett. Und dann bin ich aber auch einfach wieder ins Bett gegangen. Also
ich finde das wirklich sehr gruselig. Wirklich sehr.
Ja, sie fand das auch wirklich sehr gruselig. Aber was willst du machen, ne?
Wow. Aber ja, das könnte auch eine Erklärung sein. Mensch, das ist ja hier die E-Mail der Erklärungen. Spannend.
Ja, ich finde, das ist halt naheliegender, weil das beobachtet man wesentlich häufiger als Leute, die auf einmal eine Fremdsprache sprechen, die sie nie gelernt haben.
Ja, ja.
Das gab es auch, aber in so meisten, also ich glaube, in ganz seltenen Fällen nach einem Koma von einem Jungen hat man das mal beobachtet. Der hatte eine Hirnverletzung erlitten beim Sport. Und als er aus dem Koma aufwachte, sprach der, meine ich, obwohl er aus Amerika kam und eigentlich auch nur Englisch sprach, nach dem Koma sprach er fließend Spanisch. Aber das
so,
ist wohl wieder auch weggegangen,
so,
diese
auch so
Fähigkeit.
Mega random. Menschen wachen auf und sagen, hola, ¿qué tal?
Ja,
wow.
Miquito, sombrero,
ja, genau.
Keine Ahnung. Also es ist wild, aber deswegen, ich halte rückwärts sprechen da noch für am wahrscheinlichsten.
Sehr, sehr interessant. Eine haben wir noch.
Mhm.
Und die kommt von Laura. Und Laura schreibt Folgendes. Liebe Denise und liebe Pia, ich höre unglaublich gerne euren Podcast, vor allem zur Spooky Season. Und wie der Zufall es so will, habe ich auch eine Geschichte, die ich gerne mit der Welt teilen möchte. Ich selbst bin ein spiritueller Mensch und nehme gewisse Energien wahr. So spüre ich zum Beispiel manchmal eine geliebte, verstorbene Person oder sehe die Aura eines Menschen oder die eines Hauses. Meine Geschichte spielt sich vor ein paar Jahren in meinem damaligen Elternhaus ab. Ein eigentlich zu großes Bungalowhaus für uns drei, doch das Haus ist die Verkörperung von dem, was sich meine Eltern schon immer wünschten. Der Wohnbereich ist gesegnet mit großen, lichtdurchfluteten Räumen und einem liebevoll gelegten Parkettboden. Vom Wohnzimmer aus hat man Zugang zur Terrasse und dem Garten. Doch es gibt auch einen Teil des Hauses, der für mich nicht immer so viel Wärme und Licht ausstrahlt. Der riesige, verwinkelte Keller. Dort im Dunkeln lauert eine kleine Küche, der Waschraum, ein Pool und ein von dem Vorbesitzer verlassener Modelleisenbahntisch. Ich liebe das Haus sehr, obwohl ich damals Bedenken hatte, dort einzuziehen, da der Vorbesitzer dort im hohen Alter gestorben war. Für mich als Jugendliche war das nicht die Bombenvorstellung. Ich habe den Mann nie kennengelernt, aber mein Vater hatte das Vergnügen, da er immer am Haus vorbeiging, als er zur Arbeit eilte. Der ältere Herr hatte meinen Vater des Öfteren zu einem Grillabend eingeladen. Nachdem seine Frau verstorben war, war er sicherlich oft einsam. Seine erwachsenen Kinder besuchten ihn nur sehr sporadisch. Doch mein Vater war schon immer ein vielbeschäftigter Mann, der nie Zeit für irgendetwas außer seiner Arbeit hatte. So blieben die Einladungen also immer unbeantwortet und der Hausherr verstarb. Als wir einzogen, hatte ich dann oft das Gefühl, beobachtet zu werden, obwohl niemand da war. Ich hatte zu der Zeit meine spirituelle Seite noch nicht so weit entwickelt, also bewegte ich mich immer schnellen Schrittes, wenn ich den langen Flur zu meinem Zimmer beschritt. Auch waren damals noch keine neuen Türen eingebaut worden, sodass am Flur weitere, noch karge Zimmer Anschluss fanden. Doch so leer waren sie nicht, denn im Vorbeigehen sah ich aus dem Augenwinkel einen dunklen Umriss, der der Statur eines Mannes ähnelte. Als ich merkte, was ich sah, stoppte ich sofort und warf einen genaueren Blick in das nun leere Zimmer. Auch meine Mutter sah ab und zu die dunkle Gestalt. Nun gut, es rückte der Tag des offiziellen Einzuges immer näher und damit auch die erste Nacht, die nicht so still und friedlich ablief, wie man sich das vorstellt. Ich erlebte diesen Teil der Geschichte nicht mit, da ich nach dem langen Tag des finalen Umzugs tief schlief. Meine Mutter wiederum konnte nicht schlafen, weshalb sie das Haus im Dunkeln erkundete. Fragt nicht, wie sie auf solche Ideen kommt. Die Gute hat schließlich noch nie einen Horrorfilm geschaut. Natürlich begab sie sich dabei auch in den Keller, der mit Renovierungssachen vollgestellt war. Im Schlepptau hörte meine Mutter die leisen Tatzen meines Katers, dessen Neugierde geweckt war. Doch kurz darauf verwandelte sich die Neugier in Panik, als plötzlich aus dem Nichts eine an die Wand gelehnte lose Tür zu Boden krachte und somit der leisen Nacht eine schauererregende Nuance verpasste. Die Tür war eigentlich so abgestellt gewesen, dass sie nicht hätte umkippen können und schon gar nicht in die entgegengesetzte Richtung, also von der Wand weg. Da ist uns wohl jemand oder etwas mit der Tür ins Haus gefallen, denn das war nur der Vorgeschmack auf das, was später kam. Wie ich bereits erwähnt habe, hat das Haus auch im Keller eine kleine Küche. Meine Eltern benutzen diese sehr gerne, wenn sie Gerichte mit Fisch oder Fleisch kochen, da die kleine Küche leichter zu durchlüften ist als die große Küche im oberen Stockwerk und sich somit keine unangenehmen Gerüche im Wohnzimmer und Empfangsbereich ausbreiten können. Außerdem ist sie ganz praktisch, wenn man sich heimlich eine Pizza machen möchte und es keiner mitbekommen soll. Nach und nach wurde die kleine Küche auch sehr gemütlich eingerichtet, sodass man sich beim Kochen wohlfühlte. Als meine Eltern eines Abends gemeinsam unten kochten und dabei Musik auf ihrem Laptop hörten, war ich in meinem Zimmer und habe wie so oft einen Horrorfilm geschaut. Zwischendurch nahm ich wahr, wie meine Eltern zu Bett gegangen sind. Und als ich mit dem Film fertig war, machte auch ich mich bettfertig. Ich legte mich ins Bett, knipste mein Nachttischlämpchen aus und da hörte ich es. Ich hörte komische, verzerrte Musik, die aus den Tiefen des Hauses kam. Konnte einer meiner Eltern nicht schlafen und hörte Musik? Doch das war keine Musik, die meine Eltern normalerweise hören würden. Es hörte sich an wie der Instrumental-Soundtrack zu The Walking Dead. Zumindest vermittelten die schiefen Töne eine solche oder ähnliche Atmosphäre. Ich kämpfte gegen meine Müdigkeit an, strampelte die Decke von mir und machte mich auf Zehenspitzen Richtung Keller auf. Die Musik wurde mit jedem Schritt lauter und ein warnender Schauer legte sich wie ein Schleier auf meinen Körper. Wenn einer meiner Eltern da unten wäre, würden sie doch nicht um diese Uhrzeit so laut Musik hören. Mittlerweile ertasteten meine Zehen den kalten Fliesenboden des Kellers. Es war stockduster und die furchtbaren Töne schallten in meinen Ohren wieder. Meine Finger fanden ihren Weg zum Lichtschalter, bevor mein Gehirn das verarbeiten konnte, was sich vor meinen Augen abspielte. Ich erblickte einen zugeklappten Laptop, der gespenstische Töne von sich gab, und einen Topf auf dem heißen Herd, umhüllt von einer unheilvollen Rauchwolke. Ich kümmerte mich erst um den vergessenen Topf, dann um den Laptop, den ich erst hochfahren musste, um mich des Lärms zu entledigen. Ich kann mir die Situation nicht anders erklären als eine Warnung oder einen Weckruf, der uns möglicherweise vor Schlimmerem bewahrt hat. Fakt ist, nicht alle Präsenzen sind von der dunklen Sorte. Es kommt nur ganz darauf an, mit was für einer Energie man sich selbst umgibt. Ich hoffe, ihr findet Gefallen an meinen Erfahrungen. Liebe Grüße und passt auf euch auf. Laura.
Liebe Laura, was für ein schöner Schreibstil.
Voll. Und was für ein atmosphärischer Abschluss für unsere heutige Folge.
Ja, fand ich auch. Ich fand, es war so schön atmosphärisch geschrieben und so lebendig irgendwie. Keine Ahnung. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und es ist auch mächtig gruselig, will ich meinen. Also erstmal das Setting hat natürlich wieder gepasst für dieses Bild vom Traumhaus und so, wo aber vielleicht noch eine kleine Altlast dranhängt, die da ein- und ausgeht.
Ja.
Auf den noch nicht ganz fertig renovierten Fluren. Und ja, dann am Ende halt diese Warnungssache, ne? Was natürlich auch heißt, egal was in diesem Haus ist, es ist euch scheinbar nicht böse gesinnt.
Also ich habe jetzt noch mal eine kurze Rückfrage zur Klarstellung, ne?
Ja.
Es muss doch so gewesen sein, so habe ich das jetzt verstanden, dass Lauras Eltern einen Topf auf dem Herd vergessen haben.
Ja, genau. Ne? Die haben den Herd nicht
und dann
ausgemacht.
Kam die Warnung aus dem zuen Laptop.
Genau, dass die Musik
die
so komisch spielte.
Die dafür gesorgt hat, dass jemand nachschauen geht, bevor da irgendwas in Flammen aufgeht.
Genau, genau. Und also Das ist natürlich auch mächtig gruselig, weil die Musik so sehr, verzerrt spielte und so. Also ich kann mir vorstellen, also generell, dass du dich getraut hast, nachts da runter zu gehen, finde ich überhaupt schon krass.
Ja.
Aber Gott sei Dank hast du es gemacht, weil man hat dich mit Grund darunter bestellt, ne?
Auf jeden Fall. Und Ich dachte gerade zum Thema verzerrte Musik, ne?
Mhm.
Du musst es ja auch als, ich sag mal, als wohlgesonnener Poltergeist, musst du es ja auch geschickt angehen, wenn du nicht in der Lage bist, diesen Topf da selbst vom Herd zu nehmen. Du musst es ja geschickt angehen. Das heißt, wenn es jetzt Musik gewesen wäre, die Lauras Eltern tatsächlich auch so gehört hätten, wäre Laura ja vielleicht eher nicht gucken gegangen. Und Ich glaube, es ist ja trotzdem auch immer ein gewisser Aufwand damit verbunden, wenn wir jetzt zugrunde legen, also wenn wir jetzt die Annahme zugrunde legen, dass es tatsächlich sowas wie ein Jenseits gibt, in dem die Seelen noch wandeln, dass man einen gewissen Aufwand betreiben muss, um auf die andere Seite zu kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Soundqualität darunter leidet.
Das hast du also sehr charmant gesagt.
Also ist eine ganz, ganz saloppe Erklärung, aber
ja,
ne, irgendwie
absolut.
Dachte ich so,
es ist ja oft so, dass
du musst
die,
ja einiges an Energie aufwenden.
Ja, und es ist ja oft so, dass die Signale hier ein bisschen anders ankommen, als sie vielleicht primär gemeint sind.
Genau.
So.
Genau.
Ja, nee, finde ich sehr schön. Finde ich, gibt einen sehr schönen Abschluss, mal ein sehr schönes Bild. Hat mir sehr gut gefallen, diese letzte Geschichte. Und ja, werde ich mich gerne dran zurückerinnern. Vielen Dank, liebe Laura.
Auf jeden Fall. Danke, liebe Laura.
Ja. So. Jetzt, das war unsere letzte Geschichte. Ich habe aber noch ein Problem mit diesen Zuhörerfolgen. Und zwar, mir gehen Titelideen aus. Gerade weil es halt auch immer wiederkehrende Motive sind, ne? Ich sitze da jedes Mal so lange und ich glaube, es haben sich sogar schon Titel jetzt gedoppelt. Wahrscheinlich, weil es so viele mittlerweile sind. Und mir fällt einfach nichts mehr.
Und es kann ja auch nicht immer einen schwedischen Klappleiterbär geben. Ne?
Eben, es gibt nicht immer einen schwedischen Klappleiternbär, toskanische Kinderbetreuung auch nicht. Aber, weißt du, dann sind es so Besucher aus dem Jenseits. Ja, die hatten wir aber schon 80 Mal.
Ja, so, ja,
so,
voll.
Da stehe ich vor einer großen Herausforderung. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ich immer einfach, oder ist es okay, wenn ich einfach die Folgennummer und dann einfach jetzt seid ihr dran, weißt du?
Ja, ich verstehe das Problem.
Das ist ein Problem.
Was wir auch überlegen könnten, also dann sind wir aber auch erst in 2 Jahren soweit, wenn ihr Bock hättet, euren Geschichten einen Titel zu geben, wenigstens sporadisch, natürlich ist es nicht, also das ist keine Bedingung, die daran geknüpft ist, ob ihr uns eure Hörergeschichten schicken könnt oder nicht, schickt sie gerne alle, auch ohne Titel, völlig egal.
Ja, wichtig ist, dass Zuhörerfolge im Betreff steht.
Genau, genau. Ja. Aber wenn euch einer einfällt, schreibt ihn doch einfach demnächst mal dazu. Vielleicht führt das in ferner Zukunft zumindest zur Erleichterung. Und ansonsten müssen wir uns das mal überlegen, wie wir das jetzt zukünftig machen.
Das, weil jetzt auch bei dieser Folge, ne, ich habe jetzt schon, ja gut, wir haben viele Angehörige, die sich irgendwie nochmal gemeldet haben oder verabschiedet haben. Aber also, da gehen einem echt irgendwann die Ideen aus, das sage ich euch, wenn man das ein paar Jahre macht.
Ja.
Also, Ja, vielleicht eine ganz gute Idee, wirklich. Schreibt, wenn euch Titel einfallen zu eurer Geschichte oder so ein Oberthema oder so, schreibt es einfach darüber. Und dann, es reicht ja, wenn wir ein, zwei Titel pro Folge, also wenn ein, zwei Geschichten betitelt sind. Nur hilft uns das natürlich jetzt gerade nicht. Da muss ich mal in mich gehen.
Ja, da müssen wir mal drüber reden, was wir da für eine Lösung finden.
Ja. Oder, ich weiß nicht, könnt ihr euch Titel ausdenken und mir die bei Instagram schreiben?
Ohne ist geil, und dann gibt's das im Nachgang oder was?
Nee, ohne zu, ja, entweder dann im Nachgang oder ohne zu wissen, wie die Folge wird, müsst ihr mir einfach Titel an den Kopf werfen. Dann sind die Titel richtig random. Ich habe keine Ahnung. Mir fällt gerade keine Patentlösung für dieses Problem ein.
Wir können das ja nochmal besprechen.
Ja, wir eruieren das nochmal. Also wenn die jetzt erstmal kurz keine Titel haben oder nachträglich erst Titel kriegen, nehmt's mir nicht übel.
Genau.
Dann liegt's einfach daran, dass ich den Upload nicht verschieben will, weil mir kein Titel einfällt.
Ja, so. Ja, ja.
Ganz einfach. Eure Geschichten einsenden könnt ihr uns die unter dem Betreff Zuhörerfolge an podcast.stimmeimkopf@gmail.com. Und genau, dann landet ihr in diesem Topf und dann wird es auch irgendwann an der Zeit sein, dass eure Geschichten hier vorgetragen werden. Wir freuen uns auf jeden Fall immer, von euch zu lesen.
Ja, wir freuen uns tierisch von euch zu lesen, aber das klingt alles schon wieder so, als wärst du im Verabschiedungsmodus. Wir gehen auf Tour.
Auch
wollte
das.
Ich nur,
ja,
ich nur
aber
kurz einwerfen.
Das sagen wir immer im Verabschiedungsmodus, dass wir auf Tour gehen.
Okay, dann können wir, wenn du nichts weiter hast, jetzt in diesen Verabschiedungsmodus gehen und sagen, dass wir auf Tour gehen.
Genau, wir gehen auf Tour.
Okay.
Sagst du noch mehr dazu?
Tschüss. Ja, gerne. Also Leute, wir sind unterwegs in Mülheim an der Ruhr, in Köln, in Berlin und in Hamburg und freuen uns auf einen spannenden Live-Abend mit euch. Wir haben es eingangs in dieser Folge
schon gesagt. Das wird so spannend. Das wird so, also thematisch, Leute, wird es krass.
Ja, auf jeden Fall. Setzt euch amtlich euer True-Crime-Hütchen auf an dem Abend.
Ja, aber ich glaube auch, dass jeder vielleicht sogar, also ich hoffe nicht, aber wahrscheinlich, also doch vielleicht, ich glaube, jeder kann von diesem Abend auch noch was mitnehmen für sich und sein weiteres Leben. So. Also da haben wir schon Wert drauf gelegt.
Wir haben uns auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema ausgesucht. Mhm. Genau, auch wirklich ein klassisches True-Crime-Thema mit wirklich, wirklich Wumms in jeglichem Sinne und mit ganz, ganz viel Potenzial, euch auch einzubeziehen und mit euch wirklich einen coolen Abend zu haben. Mhm. Also kommt zahlreich, erscheine zahlreich, wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen. Die Tourtermine
Richtig.
Findet ihr in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes.
Genau, und da haben wir euch auch verlinkt, wo ihr an Tickets kommt. Dann fällt mir gerade ein.
Guter Einwand, die braucht ihr.
Genau, die braucht ihr. Das wäre schon nötig, dass ihr Tickets habt, damit wir uns dann auch sehen können. Und danach wird es dann auch Zeit geben. Da haben wir mit den Veranstaltern drüber gesprochen, dass wir auf jeden Fall danach noch quatschen können und ein bisschen Zeit haben, um uns auch persönlich zu treffen. Das wäre uns nämlich wichtig, wenn wir schon mal alle an einem Ort sind.
Genau.
So. Und eine Sache auch noch kurz. Update-wise, aktuell gibt es kein Merch von uns. Der Shop ist erstmal down. Wir arbeiten an einer Lösung und da werden wir euch weiter auf dem Laufenden halten. Irgendwann wird es sicher wieder Merch geben, nur müssen wir da kurz ein bisschen ummodeln und ein bisschen umstrukturieren und so. Und dann sagen wir euch Bescheid, wenn es wieder soweit ist. Und ich glaube, jetzt gerade verabschiedet sich meine Stimme auch direkt noch ein bisschen mehr.
Ja, es ist auch eine lange, also es ist auf jeden Fall auch eine Folge mit einer guten Länge geworden,
würde ich
sagen.
Ja.
Und du hast wirklich alles aus dir rausgeholt. Und ich glaube, trotz Corona.
Trotz Corona, Macaroni.
Ist das wirklich eine schöne, schöne Folge.
Ja, das hoffe ich, das hoffe ich.
Ja.
So, okay, dann lassen wir das zarte Stimmchen ruhen. Bis zur nächsten Folge in 14 Tagen. Und bis dahin,
bleibt
sicher, es ist gefährlich da draußen.